prima. Ich habe heute Morgen euch eine Frage mitgebracht. Was würdest du sagen, was würdet ihr sagen, was macht denn eigentlich ein richtig guter Christ zu einem Christ? Was muss ein Christ tun, damit er ein richtig guter Christ ist? In Gottesdienst gehen, dann hast du schon mal 100 Punkte heute, oder? Wenn es darum geht, einfach jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, dann bist du schon mal safe heute Morgen. Alles gut. Oder vielleicht die 10 Gebote halten. Ehre Vater und Mutter, sollst nicht stehlen, sollst nicht töten. Ist das, was ein Christ ausmacht? Wir Christen, wir werden ja oft von außen so gesehen, dass das heißt, also das, was wir tun, an dem werden wir gemessen. Gell? Was, der ist Christ und der handelt so? Was, der ist Christ und der schreit hier so rum? Hast du vielleicht schon mal gehört, gell? Oder bist du selber enttäuscht worden, wo du denkst, jetzt arbeite ich bei einem christlichen Arbeitgeber und dann ist gar nicht so christlich hier. Also was muss ein Christ tun? Das ist die gleiche Frage, oder so ähnlich, hat sich damals in der Bibel auch ein Mann gestellt. Jetzt habe ich gedacht, das frage ich euch einfach mal nach einem jüdischen Vorname, dass man dem Mann einen Namen gebe. Könnt ihr mir irgendeinen jüdischen Vorname sagen, spontan, fällt euch einer ein? Sagt einer? Mose, zum Beispiel. Der Mann, der Mose, er war mitten in einer Diskussion. Die Menschen haben diskutiert, wie viele Gebote muss ich einhalten, damit ich wirklich ein guter, liebender, oder dass ich genug Gott liebe. Wie viele Gebote braucht es? Was muss ich tun? Was ist eigentlich das Wichtigste? Und es gab manche, die gesagt haben, du musst ganz viele Gebote einhalten. Und da ist alles genau geregelt worden. Und andere haben das ein bisschen laxer genommen und haben das ein bisschen freier ausgelegt. Und für die Diskussionen, die haben vorherrscht. Und der Mose, der hat sich überlegt, wen frage ich denn da? Am besten frage ich doch den, der es am besten weiß. Jesus. Und das ist uns so schön in der Bibel überliefert worden. Und das möchten wir heute, die Textstelle in Markus 12, möchten wir uns heute gemeinsam angucken. Also lass uns einfach mal den Gründer von dem Christentum fragen und fragen, was meinst denn du, was ist das Wichtigste? Was meinst denn du, was braucht es, um Christ zu sein? Also dieser Mose hat zugehört, Jesus hat die Diskussion im Hinterkopf und er fragt Jesus, Rabbi oder Lehrer, was ist das wichtigste Gebot von allen? Oder welches von allen Geboten ist jetzt das Wichtigste? Mir würde heute wahrscheinlich eher so fragen, Jesus, was ist das Wichtigste im Leben? Was muss ich tun, um erfüllt zu leben? Was muss man machen, um Christ zu sein? Was muss ich erfüllen? Sag mir, was ich zu tun habe, was ich machen soll. Auf was kommt eigentlich als Christ an? Und die Antwort, die liefert Jesus uns hier. Ich finde es schön, wenn wir den Gründer von unserem Glaube, unser Gegenüber und so klare Antworten gibt. Finde ich eh gut, wenn du eine Frage hast. Ingrid hat es gerade vorhin so schön erzählt, war sie mit Gott im Gespräch und er hat geantwortet. Vielleicht auch nicht so, wie du es unbedingt wolltest. Aber er antwortet. Es ist schön, dass Jesus hier antwortet. Ich möchte mit euch gemeinsam lesen. Markus 12, Vers 29. Jesus antwortete, dies ist das wichtigste Gebot. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Also auf die Frage, was ist das wichtigste Gebot oder was braucht es, um Christ zu sein? Um was geht? Was ist das Wichtigste? Da sagt Jesus, es gibt einen Gott, den Herrn. Diesen einen Gott, den sollst du lieben mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Wesen. Und genauso sollst du alle Menschen lieben wie dich selbst. Und ich möchte euch das ganz kurz ein bisschen veranschaulichen. Ich finde es packend, dass es da am Anfang einfach mal um Gott geht. Es ist wie so ein Bekenntnis, wie so eine Proklamation. Es ist Gott, dieser Ausruf, Gott der Eine. Es ist der eine Herr, Gott der Herrliche. Wenn man einmal stehen bleibt und verweile, dann ist es der Gott der Liebende, der Gott, der dich sieht. Hatte man letztes Jahr als Jahreslosung. Gott der Fürsorgende, der für dich ist. Er hat dich schon längstens seit je Zeit geliebt. Um den geht's hier. Dieses höhere Israel ist ein Schma Israel, heißt es. Dieser Mose, der Frage, wo Jesus gefragt hat, dieser Mose erkannte das zu gut. Die haben das immer wieder gebetet, immer wieder auf und ab gebetet. An Feiertage dieses Schma Israel, höre Israel, es ist der eine Gott, unser Herr. Für ihn war das ein Begriff. Er hat es in- und auswendig gesagt. So wie wir heute auch das Vater unser beten. Vater unser im Himmel. Da steht am Anfang die Proklamation, unser Vater. Hier geht es um Gott, um nichts anderes als um Gott. Wir beten Gott an. Er ist der Mittelpunkt von dem alles, was jetzt kommt. Das ist eine Proklamation, ein Bekenntnis. Es geht hier um Gott. Und bei allem, was jetzt danach kommt, bei allem, was wo er weiter antwortet, ist es entscheidend, was du über Gott denkst. Wie du Gott schon begegnet bist. Wenn du sagst, Gott ist ein liebender Fürsorger, ein treuer Gott, ich habe eine Beziehung mit ihm, denkst du anders über die nächste Zeile. Über das, was Jesus sagt, wie du denkst, das ist ein alter Mann mit langem weißem Bart auf einer Wolke irgendwo. Oder wenn du denkst, der hat gar nichts mit meinem Leben zu tun, er ist nicht existent. Je nachdem, was du für Bild von Gott hast, wird es jetzt entscheidend sein, wie du weiter darüber denkst. Aber zuallererst, und das möchte ich festhalten, geht es hier um Gott. Bekenntnis, Vater unser, Gott ist der Herr, der Eine, der Lebendige. Jede Faser, genau. Sorry, geht weiter. Jetzt geht es um dich. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Oder ihr sollt den Herrn, euren Gott lieben. Das ist passiert eine Beziehung. Gott, der dich schon immer geliebt hat. Gott, der dich sieht. Gott, der für dich ist. Steht in Beziehung mit dir. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Jede Faser deines Seins, jede Minute deines Lebens, er will, es ist kein geteiltes Herz, sondern mit vollem Herz, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand. Du sollst den Herrn lieben mit ganzem Herzen. Und dann kommt das Zweite, wo er sagt, das ist genauso wichtig wie das Erste, die Menschen, die Mitmenschen lieben wie dich selbst. Also haben wir die drei Punkte, würde ich es jetzt nennen, die drei Personen, die drei Bereiche. Gott liebe, bist du, spielst da irgendwo Mittelstück und die Menschen liebe um dich herum. Und ich sehe immer wieder, dass man die drei Bereiche auch gegeneinander leicht ausspielen. Da gibt es die behaupten, wenn du Christ bist, jetzt ist nur noch Gott wichtig. Du wirst Christ, du bekehrst dich, sage mir. Und dann ist es nur noch wichtig, was geistlich ist. Alles andere ist unwichtig. Dein Job, vergiss es. Mach's halt so. Wirklich wichtig ist geistlich, ist alles, was bei Gott ist. Deine Familie, ja, das ist halt Beiwerk. Das ist halt hier von der Welt. Aber nur wichtig ist, was bei Gott ist. Alles, was mit Gott zu tun hat, ist wichtig. Das Geistliche ist gut. Alles andere ist zweite, dritte, vierter Rang. Manche sagen, ja, Bücher lesen, voll wichtig, aber lies bitte keine weltlichen Bücher, lies nur christliche Bücher. Alles, was christlich ist, alles, was mit Gott zu tun hat, ist gut, alles andere schadet dir. Das hat so einen Absonderungscharakter. Gell, das ist so die eine, die vertreten vielleicht diese Meinung. Dann gibt es welche, die sagen, als Christ vor allem werde mir dran gemessen, wie wir Menschen lieben. Johannes sagt das auch einmal, er sagt, Gott misst, oder die Liebe an Gott misst sich an der Liebe zum Nächsten. Das heißt, vor allem ist es wichtig, Menschen zu lieben. Sie zu sehen, sie wahrzunehmen, mit ihnen unterwegs zu sein. Dann, wenn sie schwach sind, eine starke Schulter zu bieten. Erst dadurch erlebe sie ja auch Gott. wird dann ganz oft da herangezogen und sagt, ja, vielleicht, und es ist vielleicht ein bisschen so die Frage, erlebe sie dann durch dich Gott? Und wenn du das so stark auslebst, dann ist es vielleicht für dich manchmal ganz schön anstrengend, wenn du immer liebst und liebst und liebst und liebst und hörst dieses, ihr sollt alles tun, was er tut, als Liebe. Dann meinst du, ja, ich muss ich noch mehr machen. Menschenliebe, was muss ich jetzt noch machen? Und du bist total gefordert. Und andere, die sind da in der Mitte, die sagen, also solange es um mich geht, bin ich happy. Solange ich im Mittelpunkt stehe. Wir wollen ja auch nicht in die Extreme rutschen. Nicht extrem hier sein, nicht extrem dort sein. Wir bleiben immer ganz bei mir. Und wenn es mir gut geht, dann kann ich mich auch noch um Gott und um die Menschen kümmern. Erst wenn ich mich selber verwirklicht habe, dann kann ich die nächsten Schritte gehen. Ich muss mich erstmal gut fühlen, oder? Und die drei, die werden manchmal so ein bisschen ausgespielt. Und Jesus, oder wenn wir jetzt Jesus fragen, was ist denn das Wichtigste? Was sollen wir jetzt machen oder was sollen wir nicht machen? Dann hilft mir das, wenn ich das, die drei, also wenn ich Gott, mich oder du und die Menschen nicht als statische, voneinander losgelöste Positionen sehe, sondern wenn wir das irgendwie in Verbindung bringen. Weil wenn wir auf der einen Seite alles vergeistliche, dann werden wir irgendwann fromme Spinner, weltfremd. Haben keine Ahnung mehr, was die Menschen hier bewegt. Wenn wir alles aus eigener Kraft bewerkstelligen wollen, ja, dann brennen wir irgendwann aus und sind müde und matt. Und wenn du nur bei dir bleibst und es nur um dich geht, dann wirst du wahrscheinlich irgendwann einsam und allein. Du allein. Und ich verstehe Jesus so, dass er uns in einen Flow einlädt. Ich habe das hier reingeschrieben, im Flow. Und ich möchte euch ein Schaubild zeigen, das mir hilft, das so ein bisschen greifbarer zu machen. Und zwar versuche ich, die Gottesseite und die Menschenseite wie so in zwei Kreise zu packen. Ja, es gibt die Menschenseite, ich will die Menschen lieben und will Gott lieben in gleicher Maße. Und irgendwo steigst du ein in diesem Flow. Irgendwo bist du, ich habe das jetzt also einen Punkt gekennzeichnet. Und er fährt hier rum, einmal bei den Menschen vorbei und einmal bei Gott vorbei. Ich darf Gott lieben und ich darf die Menschen lieben. Dann komme ich wieder zu Gott lieben und die Menschen lieben. Ich bleibe nicht stehen an einem Punkt, sondern ich bin in Bewegung. Ich nehme keine statische Position ein und sage, aber das ist jetzt genau das Wichtigste und alles andere ist unwichtig. Also ich setze es nicht nur auf eine Position, die wird extrem groß, sondern ich bin im Fluss. Ich liebe Gott und ich liebe die Menschen. Ich liebe Gott und ich liebe die Menschen. Ist ein Gleichgewicht. Nicht alles auf einmal, gell? Ich habe es nicht überall Punkte hingemacht. Wir lieben immer Gott und immer Menschen. Ja, das passiert mal schneller, mal langsamer abgewechselt. Aber es ist ein ständiges Kreisen um Gott und um die Menschen. Ich muss zugeben, vielleicht, wir haben unsere Jungs dieses Jahr eine Carrera-Rennbahn zu Weihnachten geschenkt. Und vielleicht hat das mich dazu inspiriert, dieses Bild zu wählen. Weil so eine Carrera-Rennbahn, da fahren die Autos, also wenn ich das einigermaßen im Griff habe mit diesem Controller, fahren die immer so schöne Kreise, in Looping und in der Steilkurve und so weiter. Aber das Problem ist, wenn ich ein bisschen zu schnell fahre, dann haut es mich voll auf der Kurve. Wenn ich ein bisschen zu langsam fahre, dann bleibe ich irgendwo stecken und das Auto fällt raus aus der Kurve. Das bleibt einfach stehen und geht nicht mehr weiter. Was ich festgestellt habe, als meine Jungs das gecheckt haben, dass wenn man im Carrera-Rennen siegen will, dann muss man kontinuierlich Runde für Runde für Runde für Runde für Runde für Runde fahren. Und es inspiriert mich für mein Leben, wenn ich denke, ich will Runde für Runde immer wieder Gott lieben, Menschen lieben. Gott liebe, Menschen liebe. Ich will Runde für Runde fahren. Ich will in diesem Flow sein und nicht an einem Punkt stehen bleiben und sagen, das ist jetzt besonders wichtig, sondern ich will es in Einheit bringen. Ich will nicht aus der Kurve rausfliegen, weil ich eins überspitze oder weil ich eins zu überbetone. Und ich will nicht zu langsam sein, um nur das eins zu groß oder um da auszuhalten. Habt ihr das Bild, wie die Autos fahren? Fährt immer wieder. Und dann fahre ich bei Gott vorbei sozusagen, oder ich liebe Gott, ich erlebe ihn, ich singe ihm zu, vielleicht hier im Gottesdienst, und ich gehe gestärkt raus, ich komme bei den Menschen vorbei, habe einen freundlichen Blick und habe gute Worte für dich. Und dann komme ich wieder zurück zu Gott, vielleicht morgen früh, wenn ich um 6 Uhr aufstehe und in der Bibel lese und merke, ich verstehe was Neues, und ich gehe wieder ins Geschäft und ich begegne Menschen und ich kann ihnen achtsam begegnen, kann ihnen sehen, was sie brauchen, kann ihnen ein gutes Wort spenden, kann ihnen unterstützen und helfen. Und dann komme ich wieder mit meiner Mittagspause und merke, jetzt bin ich platt. Ich komme einfach mal kurz zur Ruhe. Ich atme. Ich bin vor Gott. Und so wechselt sich's ab. Vielleicht an einem Tag, vielleicht über ein ganzes Jahr. Aber ich wünsche mir für dich und für mich, dass wir in so einem Flow leben. Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Ich wünsche mir, dass für dich Christsein nicht bedeutet, Gebote einzuhalten, irgendwas tun zu müssen, sondern dass du als Nachfolger von Jesus in diesem Flow lebst. Gott zu lieben, Menschen zu lieben. Zeit mit dem Vater zu haben, Zeit mit Gott verbringen, ihn zu erleben, ihn zu schmecken, ihn zu riechen und dann wieder mit offenen Armen auf Menschen zugehen. Verwurzelt zu werden, in Gott seine Nähe zu suchen und dann wieder unterstützen und lieben. Es ist immer das Gleichgewicht. Ist das nachvollziehbar? Und vielleicht sagst du, ja, ich bin jetzt eher ein praktischer Typ und deine Karrieregeschichte, das ist so Kinder, das haben wir schon Kinderlied gesungen, jetzt ist es genug mit Kindern. Erzähl mir mal, wie kann ich das umsetzen? Wie kann man das machen? Und ich möchte heute ein bisschen mehr diesen Bogen Gottliebe angucken mit euch. Und der Achim, der wird nächste Woche ein bisschen mehr das Thema Einanderliebe, Menschenliebe angucken. Dann haben wir unser Gleichgewicht auch wieder. Also wie geht es, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit aller eurer Kraft, wie das Jesus sagt. Und ich möchte euch da zwei unterschiedliche Antworten geben. Eine, die gilt überall, die gilt hier in Schebach genauso wie am Bodensee, genauso wie in Asien, in Afrika, in Amerika, Südamerika, egal wo. Eine allgemeine, universale Antwort. Und dann möchte ich euch noch ein bisschen Inspiration mitgeben, Gedankenanregungen, wie das vielleicht konkret für dich aussehen kann, Gott zu lieben. In unserer Umgebung heute, das, was wir so wahrnehmen in Lieder, in Musik, in dem, wie wir von Liebe sprechen, meine mir oder ist ganz viel von Liebe, hat was mit Gefühl zu tun. Ich verliebe mich, also liebe ich. Und Liebe und Gefühle, das ist ganz eng miteinander verbunden. Aber ein Aspekt von Liebe ist ein Entscheidungsakt. Also wenn ich mich entscheide für jemand, dann liebe ich jemand. Die Gefühle kommen drin vor, Gefühle sind wichtig, aber ein großer Teil von Liebe ist eine Entscheidung. Wenn du nach einem perfekten Mann, nach einer perfekten Frau suchst, jetzt gucke ich nach unserer Teenies, sind die irgendwo, nach einem perfekten Mann, perfekte Frau suchst, dann sagst du, der muss kommen und dann muss es mich packen und ich muss verliebt sein. Vielleicht ist es aber einfach auch nur dran, sich zu entscheiden. Ich bin super glücklich mit meiner Marit verheiratet. Ich hätte aber jede andere Frau auch heiraten können. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung zu Liebe. Es ist eine Entscheidung, sich für jemand ganz hinzugeben. Wem ich mein Herz gebe, wenn ich mein Herz schenke, das ist eine Entscheidung. Und es ist gut, wenn da Gefühle im Spiel sind, versteht mich da nicht falsch. Es ist gut, wenn es mit Gefühlen startet und wenn Gefühle immer noch da sind nach Jahrzehnten. Aber es braucht eine Entscheidung am Anfang. Und manchmal fällt es uns leichter, sich für jemanden zu entscheiden oder immer wieder für jemanden zu entscheiden. Da wache ich morgens auf und sehe meine Frau neben mir und denke, wow, das war die richtig beste Entscheidung meines Lebens. Und manchmal wache ich vielleicht morgens auf und denke, jetzt muss ich mich entscheiden zu lieben. Und vielleicht geht es dir gern genauso. Und es ist nicht nur in unserer Ehe so, sondern auch mit unsere Eltern zuliebe und zu Ehre. Ist doch eine Entscheidung. Ganz lang versorgen sie dich, ganz lang machen sie das Beste für dich und damit irgendwann sich das dreht und du nicht nur der Nutznießer bist, sondern du sagst, und jetzt liebe ich meine Eltern und ehre sie und versuche sie zu unterstützen, das ist doch eine Entscheidung. Deine Geschwister zu liebe, wenn man Streit hat, wenn man sich uneins ist und sich dann zu vergeben. Ingrid hat es gesagt, es braucht eine Entscheidung zu liebe und zu vergeben. Deine Arbeitskollege geht es vielleicht manchmal auch so, oder mit deiner Arbeitskollege. Dann denkst du, wie kann man nur so sein? Aber sie zu lieben, das ist manchmal eine herausfordernde Entscheidung. Und die gesamte Story, die gesamte Geschichte Gottes mit uns Menschen ist eine reine Liebesgeschichte. Gott kennt dich schon immer, habe ich gerade vorhin gesagt. Er sieht dich, er will dich, er will Beziehung mit dir haben. Er liebt dich. Und er hat sich schon für dich entschieden. Und jetzt liegt es ja an uns, ob wir uns auch für ihn entscheiden. Es liegt jetzt an uns, ob wir Gott lieben wollen mit all unserem Sein. Und wenn man, vielleicht hast du schon seit Jahren, bist du mit Gott unterwegs. Vielleicht sagst du, seit Jahren bin ich auch schon in der Liebesbeziehung mit Gott. Dann ist immer wieder gut, sich zu entscheiden. Immer wieder gut, sich daran zu erinnern, zu sagen, ja genau, das ist meine Entscheidung, an der halte ich fest. Es ist gut, sich daran zu erinnern. Also Gott zu lieben heißt, sich für ihn zu entscheiden. Seine Nähe zu suchen, seine Liebe, auf sich auf seine Liebe und auf seine Zusage zu stellen. Diese Entscheidung immer wieder zu feiern. Das ist wahrscheinlich die beste Entscheidung deines Lebens gewesen, dass du sagst, ja, und ich liebe diesen Gott zurück. Ich liebe diesen Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit aller meiner Kraft. So hat sich auf dein ganzes Leben hat sich das ausgewirkt. Und so unterschiedlich wie wir sind, so unterschiedlich wie du und ich bin, so unterschiedliche Charaktere wie wir sind, so unterschiedlich wird sich das auch auswirken. Und so unterschiedlich sieht das auch unter Umständen aus, wenn du Gott liebst. Ich habe zu dir gesagt, ich gebe dir eine allgemeine Antwort, die überall gleich ist. Das ist das, dass du dich entscheiden musst für Gott, entscheiden darfst für Gott, für die Liebesbeziehung. Und dann möchte ich dir noch ein paar Inspirationen mitgeben, wie das aussehen kann. Vielleicht findest du dich in dem ein oder anderen wieder und sagst, ja genau, so liebe ich Gott. Das ist meine Art, wie ich Gott liebe. Und mit anderen, wo ich es dir vielleicht in den nächsten paar Minuten sage, wirst du sagen, nee, das ist gar nicht so meins. Wie kann man sowas? Ist das überhaupt Gott liebe? Vielleicht ist es gut einfach, genau, dass du dich da inspirieren lässt. Und wenn es nichts für dich ist, das schiebst du weg. Gegen den Gedanken musst du nicht kämpfen, wie es Ingrid gesagt hat. Den kannst du einfach ziehen lassen. Und das, was für dich gut ist, das hältst fest. Wenn du ein Mensch bist, der die Natur liebt, der in der Natur auftankt, dann bist du wahrscheinlich ein Mensch, der auch unterwegs, der außen im Wald, wenn du spazieren gehst, wo immer wieder sich Gedanken entwickeln, wo dich irgendwann dahin führen, dass du dankbar gegenüber Gott wirst. Sagst, wow. Jetzt haben wir im Herbst, wenn wir die Farbe sehen, da kommt es manchmal nur einfach, wow, wie bunt und schön hast du Gottes gemacht. Ich erlebe dann Schöpfergeist. Ich freue mich schon, wenn nächste Woche, ich hoffe, dass es passiert, dass die Sonne scheint. Wenn ich mich einfach mal dahin stelle und die warme Sonnenstrahle genieße, dann merke ich, ich bete jetzt nicht die Natur an, ich sehe Gott dahinter und kann dankbar werden dafür, was Gott gemacht hat. Vor allem in den Bergen geht es uns oft so, gell? Dann nimmt es uns, gibt es wie so Ehrfurchtsgefühl. Wow, Gott, was du erschaffen hast, diese hohe Berge. Wenn du da oben stehst, überhalb der Wolkendecke, du guckst da runter, wie alles klein wird. Wow, da vibriert was bei dir, das macht was mit deinem Herz. So können wir Gott lieben. Und nicht nur in der Natur gibt es Schönheit, auch Menschen erschaffen Schönes. Wo ein kreativer Schöpfer im Spiel ist, da wächst und gedeiht was oder wird was erstellt und kreiert, was wunderschön ist. Dieses Jahr das Weihnachtsoratorium angehört von Johann Sebastian Bach. Kann man bei YouTube eingeben, dauert eine Stunde irgendwas. Manche von euch sagen, was klassische Musik, was bist denn du für einer? Aber da fängt an, was zu vibrieren. Wenn du die Schönheit, wenn du ein sinnlicher Typ Mensch bist, dann fängt vielleicht bei klassischer Musik an, was zu vibrieren. Du merkst, wow, 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 hier ist was ganz Gewaltvolles, Schönes, Unglaubliches erschaffen wurde. Vielleicht, wenn du ein gutes Buch liest, wenn du kulturell irgendwo ins Museum gehst und Kunst siehst und denkst und nachvollziehen kannst, was hat der Schöpfer von dieser Skulptur sich dabei gedacht? Und das bringt dich in Dankbarkeit. Mir geht es oft so, wenn ich raus in den Garten gehe und sich dann wieder was wächst, ich es anfassen kann oder Rose duften kann. Es bringt dich letztlich zu dem Schöpfer. Wenn man Haut anfasst, wenn du mit Sinne schmeckst und riechst und wahrnimmst und ein sinnlicher Mensch bist, kannst du darüber Gott liebe. Im Abendmahl machen wir sowas Ähnliches, gell? Im Abendmahl schmecke mir dieses Brot und schmecke diesen Wein oder diesen Traubensaft und wir erinnern uns daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Für einen sinnlichen Mensch nimmt das ganz stark wahr. Vielleicht bist du jemand, der das eher in Erinnerungskultur macht. Dann ist wichtig, dass man das Ritual hat. Also Rituale sind dir wichtig. Und der Sinnliche, der sagt, mir ist das wichtig, dass ich es schmecke und dass ich das rieche und dass ich das habe. Wenn du ein Mensch, der Rite mag oder Symbole mag, dann kann das Abendmahl für dich auch was sein, wo du sagst, ja, wenn es immer wieder stattfindet, wenn es immer wieder ist, immer die Erinnerung da ist, da tanke ich auf. Da bin ich Gott ganz nah. Vor allem an den hohen Festen, wo wir feiern. Weihnachten, Ostern. Ich brauche das, um mit Gott wieder zu connecten. Da kann ich ganz besonders, werde ich ganz besonders dran erinnern, und kann ich ganz besonders Gott lieben. Vielleicht ist das nicht nur übers Jahr gesehen, sondern auch wieder nur auf den Tag. Du sagst, mir ist wichtig, dass ich eine feste Zeit habe, ein festes Ritual, wo ich bete, wo ich still werde. Morgens zum Beispiel, wenn ich aufstehe. Das Erste, was ich mache, ich trinke ein Glas Wasser und ich bete. Ich brauche den Ritus, um den Tag gut zu starten, um Gott so mit hereinzunehmen. Ich schließe meinen Tag ab, vielleicht mit einem Gebet. Ich weiß nicht, wie du das machst. Aber das könnte, wenn du sagst, ich brauche so gute Gewohnheiten, das hilft mir, um Gott zu lieben, dann ist das vielleicht so etwas, wo dir hilft. Oder auch vorformulierte Gebete. Manche von uns, die haben es gelernt, frei zu beten. Und manche fällt es schwer. Und für die ist es gut, dass wir vorformulierte Gebete haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und mit diesem vorformulierten Gebet, das macht was mit dir. Und mit diesem vorformulierten Gebet kannst du auf deine Art gut Gott lieben. Und dann gibt es solche Menschen, die vermeiden ja alles Opulente, alles Auftragende. Und für die alles, was brausend, saus ist und überall, wo es fröhlich ist, für die ist Gott zuliebe, die Einsamkeit zu suchen. Wirklich in die Zurückgezogenheit, in die Stille zu gehen. Jesus ist da unser Vorbild, wo er in die Wüste geht oder hoch auf die Berge, wo er alleine, ohne Ablenkung, ohne Materielles, vielleicht im Fasten, einfach diszipliniert Dinge auszuhalten. Dieses alles, was mich ablenkt, soll weg und mein Blick soll nur auf Gott ausgerichtet sein. In dem Einfachen ist das Schöne. In dem Einfachen kann ich mich auf Gott ausrichten. Und vielleicht bist du genau das Gegenteil. Sagt, hey, meine Sache ist zu kämpfen für Dinge. Es braucht einfach Menschen, die einstehen für Gottes Sache, für das Gute, für Menschen. Und du bist ein richtiger Kämpfertyp, ein Aktivist, der am liebsten auf der Straße zu treffen ist. Manche von euch grinsen jetzt, wenn ich Aktivist sage, weil das bei uns negativ behaftet ist. Aber im positivsten Sinn ist jemand, der aktiv für die beste Sache zu kämpfen bereit ist. Und erst dann, wenn er kämpft, und erst dann, wenn es gelingt, Fortschritte zu sehen für die gute Sache, für Gottes Sache, vielleicht dich in der Kirche einzubringen, dann merkst du, das macht was mit deinem Herzen und du bist bereit. Und da merkst du, das so, durch die Art kann ich ganz bewusst Gott lieben. Ist die Art, mein Aktivismus geht vielleicht sogar so weit, dass ich das über meine Grenze geht, dass ich das mich übersteigt und genau dort brauche ich dann diese Beziehung mit Gott, um dort auch wieder weiterhin kämpfen zu können. Und dann gibt es die eher, wo man sieht, wo öffentlich stehen, dann gibt es die, wo ganz im Stille Menschen besuchen. Die machen es auch, die tun. Die lieben Gott, indem sie den Geringsten tun, oder dass ihr meinen Geringsten tut, sagt Jesus, das habt ihr mir getan. Indem sie Menschen besuchen, alte, kranke Menschen im Gefängnis, welche die Essen nötig haben. Indem ihr Menschen liebt, Gott zu lieben. Wo Besucher nicht die Pflicht darstellt, ich muss zu denen gehen, sondern es Anbetung Gottes ist. Ich besuche jemand Älterem und liebe dadurch Gott. Und dann gibt es noch Charaktere, die feiern einfach gern. Die lieben es, aufzustehen, die lieben es, Gott zuzusingen, zu anbeten. Am liebsten laut, am liebsten mit Schlagzeug, am liebsten wirklich, wo es nur kracht und scheppert und sage, okay, und jetzt in dem Zustand, da kann ich Gott lieben, da bin ich Gott ganz nah. Dann, wenn wir gemeinsam feiern, wenn es gut schmeckt, wenn es lebendig ist. Und dann gibt es solche, die sind wirklich auch wieder in die Stille zu gehen. Einfach nur sein vor Gott. Martin Luther hat 3 Stunden laut Überlieferung pro Tag im Gebet verbracht. Ich glaube nicht, dass er dauerhaft Gott zugeplappert hat. Er war einfach vor Gott. Er war da. Und in diesem Gott sehen, Gott ansehen, ist es seine Art oder ist es die Art von solchen Menschen, vielleicht die Art von dir, Gottes Gegenwart zu spüren. Oder du sagst, für mich ist das, ich bin eher so ein Kopfmensch und ich liebe das, in der Bibel zu studieren und Zusammenhänge zu erkennen und ich liebe das, geistliche Bücher zu lesen und dann mit meinem Verstand was Neues zu erfassen. Und dadurch habe ich einen Zugang zu Gott, wie durch sonst keinen anderen Zugang. Dadurch kann ich Gott lieben. Ich glaube, ohne solche Menschen gäbe es bei uns keine Bibelkommentare und gäbe es keine gute Auslegungen. Ohne das gäbe es keine gute Predigten. Ohne solche Menschen, die mit einem scharfen Verstand rausfinden wollen, was meint Gott. Und wenn sie das über die Bibel brüten, über ihre Gedanken ausformulieren, dann merken sie dadurch, kann ich Gott ganz bewusst lieben. Ich glaube, der Karl-Heinz von Heiden, der hier war, die Bibel übersetzt hat letztes Jahr, das ist einer, man hätte das nicht, wenn er das nicht lieben würde, wenn es nicht sein Zugang zu Gott ist, dort wirklich zu forschen, Wortstudie anzustellen und bis ins kleinste Detail rauszufinden, was Jesus wohl gemeint hat. Und jetzt war jetzt nur mal so ein Streifflug, bestimmt gibt es noch andere Typen, bestimmt gibt es noch andere Arten, wie du Gott lieben kannst. Aber was ich dir da mitgeben möchte, ist, dass du deine Art Gott lieben kannst. Ganz unterschiedliche Art und Weise. Und dass du nicht den anderen verurteilen musst, weil der Gott anders liebt, als du ihn liebst. Und ich wünsche mir für uns, dass wir eine lebendige Spiritualität leben und pflegen. Manchmal ist dann dran, Dinge kontinuierlich, wie der Kreis kontinuierlich läuft, kontinuierlich weiterzumachen. Und manchmal ist es dran, einfach mal was Neues auszuprobieren. Mal einen anderen Zugang auszuprobieren. Sage, vielleicht ist das was, was ich noch gar nicht kannte. Ich denke immer, Stille ist nichts für mich. Ich muss aktiv sein. Vielleicht ist es einfach mal gut, mal ein paar Minuten ruhig zu sein und still zu sein. Ich wünsche mir, dass du da auf die Impulse vom Heiligen Geist einfach auch hören kannst. Und wahrnehmen kannst, die lebendige Spiritualität leben kannst. Du darfst Gott lieben auf deine Art, du musst niemanden verurteilen, weil er anders lebt, und darfst deine Spiritualität lebendig pflegen. Wir sind nicht ganz am Ende von diesem Textabschnitt, weil der Mann, also Mose haben wir jetzt in dem Fall genannt, der Mann hat ja noch geantwortet. Er hat eine Frage gestellt, Jesus hat geantwortet und jetzt kommt noch die Antwort von diesem Mann. Und ich möchte mit euch die Antwort lesen. Der hat sie nämlich so formuliert. Richtig, Lehrer. Oder richtig, Rabbi. Das hast du sehr gut gesagt. Das ist wahr. Es gibt nur einen Gott und keinen anderen außer ihm. Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft und auch seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als all die Brandopfer und übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Es ist viel mehr wert als alle unsere Opfer, es ist viel mehr wert als alles unseres Engagement, das wir so tun, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Vielleicht merkt er das, was der Mann macht, ist, er wiederholt im Prinzip genau das, was Jesus sagt. Der Mann bestätigt damit, indem er das genau das Gleiche sagt, was Jesus sagt, bestätigt ihn damit. Ich würde sogar sagen, er hat sich entschieden, Jesus zu folgen, wenn er nur gedanklich. Du hast es gut gesagt, Lehrer. So ist es. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Vielleicht ist es für dich zu abstrakt, so einen Gott zu lieben, den man nicht sieht und der gefühlt gar nicht, du kannst ihn nicht anfassen. Vielleicht stehst du erst am Anfang von dieser Glaubensreise und du bist dir unsicher, ob das überhaupt alles wahr ist und es Sinn macht. Und eventuell folgst du meiner Predigt und kannst gedanklich das nachvollziehen, was ich dir sag. Kannst du mir vielleicht zustimmen, aber Gott liebe, weiß nicht so richtig. Ich ermutige dich, deine Zweifel, deine Gedanken an Gott auszusprechen. Deine Zweifel, dein Hadern, deine Überzeugungen. Mit dem, was du da kämpfst, was in dir ist, in ein Gebet zu packen und dich weiter auf den Weg mit Gott zu machen. Ich habe es dir gerade vorhin gesagt, ich sage es dir nochmal, dass die Sehnsucht Gottes nach dir, die könnte nicht größer sein. Er hat sich schon für dich entschieden. Und vielleicht bist du aber auch schon seit Längerem mit der Liebesentscheidung für Gott unterwegs, hast die Liebesentscheidung schon längstens getroffen und du lebst in diesem Flow, Menschen zu lieben und Gott zu lieben. Vielleicht gibt es dann für dich eine Art, wo du wieder Gott neu entdecken kannst. Ein Zugang, eine Liebesart, eine Liebessprache, die du einfach mal ausprobierst. Vielleicht ist es auch für dich, wo du merkst, ja, ich bin aus diesem Flow irgendwo rausgeflogen, wie das Matchbox-Auto oder dieses Carrera-Rennauto, irgendwas eine Kurve. Vielleicht bin ich irgendwo angehalten. Und bei dir float es nicht mehr so. Ich lade dich ein, einfach die nächsten paar Minuten nochmal still zu sein und einfach nachzusinnen. Der Heilige Geist zu hören, der das anstoßen darf in dir. Auf welche Art liebst du Gott? Was ist deine Art? Und was würdest du gerne mal einfach mal ausprobieren? Vielleicht ist für dich heute das erste Mal dran, das auszusprechen. Ja, Gott, ich liebe dich. Deine Liebesentscheidung mit Gott zu treffen. Wie gesagt, ich lasse dir jetzt einfach ein paar Minuten Stille. Du darfst dein Herzensgebet laut an Gott richten. Vielleicht ist auch eine gute Art, in dem Punkt einfach aufzustehen. Wenn du kannst, darfst du aufstehen, deine Hände öffnen und sagen, Gott, zeig mir, wie ich dich anders lieben kann, wo das gut ist, dich zu lieben. Zeig mir, was du wie ich dich neu lieben kann, wie ich dich weiter lieben kann. Oder einfach auch nur dankbar zu sein. Danke, dass ich die Entscheidung treffen durfte. Danke, dass du mir begegnet bist in der Vergangenheit und dich wieder daran zu erinnern. Unsere Band, die wird nebenher spielen, Miri. Und du darfst einfach genau aufstehen, darfst es vor Gott bringen und danach werden wir direkt noch drei Lieder im Lobpreis an Gott richten. Wir möchten gesungene Gebete singen, um ganz bewusst auch da zu sagen, mit diesen gesungenen Gebeten, Gott, wir lieben dich, da lade ich dich ein, mitzusingen. Ich starte mit einem Gebet und dann dürft ihr einfach in der Stille weiterbeten und dann betend singen. Jesus, danke, dass du uns so klar antwortest in der Bibel und dass wir das nachlesen können. Danke dafür, dass du nicht wischiwaschi bist, sondern dass du uns ganz klar den Vater zeigst. Und danke, dass wir bei dir sein dürfen, in deiner Gegenwart. Jesus, mir liebe dich. Und ich bete, dass du uns immer wieder neu zeigst, wie wir das konkret in unser Leben implementieren können. Dass du uns konkret zeigst, wie wir dich lieben können. Und dass du uns dankbar machst dafür, dass wir dir begegnen durften. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier im Raum. Ich bete für jedes Herz, das du berührst und das du sprichst, Heiliger Geist. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte deine Liebe, die du uns schon längst gegeben hast, darauf möchte ich mal antworten. Danke, dass du uns liebst. Und danke, dass wir dich lieben dürfen. Amen.